Einfaches Wort, das ich vorhin schon kurz auch zitiert habe, lese aus Matthäus 7. Wer möchte, kann gerne mitlesen. Die Verse 7 bis 11. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt. Und der Suchende findet, und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmel ist, Gutes geben, denen, die ihn bitten. Heute Nachmittag möchte ich gerne über das sprechen, was nicht nur gut, sondern was das Beste ist. Tja, was ist das Beste? Jesus spricht hier von Bitten, von Suchen und von Anklopfen. Ich möchte das Bitten jetzt mal außen vor lassen. Wir haben darüber gesprochen, heute Morgen sehr intensiv, glaube ich, und ich würde mich sehr freuen, wenn viele sich auf den Weg machen, das zu lernen, im Namen Jesu zu bitten. Weil wir dann Erhörung erfahren werden und das wird uns Mut machen für weiteres Gebet. Aber wie ist das mit dem Suchen und mit dem Anklopfen? Das darf man wohl sicher auf Menschen beziehen und die lagen Jesus ja ganz besonders am Herzen, die ihn noch nicht kannten und die kein ewiges Leben hatten. Also Leben aus dem Geist Gottes. Und er machte Mut zu suchen und anzuklopfen. Weil der Suchende findet und dem Anklopfenden geöffnet wird. Das ist der Fehler der meisten Menschen. Die fangen gar nicht erst an zu suchen, geschweige denn, dass sie anklopfen. Die mögen schon mal vielleicht singen, knock, knock, knocking on heaven's door. Sie tun es nur nicht. Ja, an die Himmelstür klopfen. Denn die Himmelstür ist Jesus. Ich bin die Tür, hat Jesus gesagt. Ich bin die Tür. Und sie denken, wer weiß, wo er ist, wer weiß, wie weit er weg ist. Aber das ist ja das Wunderbare, die Tür ist überall. Jesus sagt, ich bin die Tür, komm zu mir. Wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Das sind ganz klare, einfache Verheißungen und darum wird das auch jeder erfahren. Und darum ist es nicht schwer, zu Jesus zu kommen. Es ist nicht schwer, ewiges Leben zu erhalten. Es ist nicht schwer, ein neuer Mensch zu werden. Es ist leicht, weil Jesus das macht. Ich mache es nicht, er macht es. Ich möchte aber heute für wahrscheinlich die meisten von uns, also für uns, die wir schon mit Jesus leben, an ihn gläubig sind, durch seinen Heiligen Geist ewiges Leben empfangen haben. Ich möchte dieses Wort auch für uns deuten. Er sagt, ich lese jetzt einmal aus 5. Mose Kapitel 4. Zu diesem Volk, das sich so oft von ihm abgewandt hat, dann werdet ihr von dort aus, Vers 29, 5. Mose 4, 29, dann werdet ihr von dort aus den Herrn, deinen Gott, suchen. Und er spricht von wegen der Sünde, wegen weg von ihm, den sie gegangen sind. Und er sagt, dann werdet ihr von dort aus den Herrn, deinen Gott, suchen. Und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. Wir merken, worum es Gott geht. Es geht ihnen um ganz. Und das ist auch zwei Kapitel weiter, das Zentrum des ganzen Alten Testaments. Jesus ist ja mal gefragt worden, was ist das Wichtigste am Gesetz? Und er sagt, woran Gesetz und Propheten hängen, das ganze Alte Testament. Wir kennen dieses Wort, ja? Kennen wir das? Kapitel 6 im 5. Mose, Vers 4 und 5. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Die Betonung liegt auf ganz, nicht halb. Das geteilte Herz liebt Gott nicht, das einerseits an ihm hängt und andererseits an dieser Welt. Habt nicht lieb die Welt, sagt Johannes. Gebrauchen werdet ihr sie. In ihr Leben müsst ihr. In ihr bewähren, das wünscht sich der Herr als Christen. Aber lieben nur einen von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und darum sagt er noch ein Wort dazu, dass das bestärkt in Jeremia 29. Ich muss das mal eben suchen. Moment. Jetzt habe ich mir das leider nicht notiert. Ich suche einen Augenblick. Den Augenblick können wir warten. Moment. Ich glaube, das ist Vers 13. Ja. Und sucht ihr mich, Jeremia 29, 13. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Wie ist das mit dem ganzen Herzen? Mit der ganzen Kraft. Ich weiß, so manchen, habe immer wieder davon gehört, dass Christen klagen, ich fühle die Nähe des Herrn nicht, mir ist er so ferne. Ich bin in einer Zeit der Krise, ich habe die Gemeinschaft mit dem Herrn verloren. Sie klagen darüber, sie jammern. Manche von denen ziehen sich zurück, kennt ihr das? Ja? Gehen nicht in die Gemeinschaft der Gläubigen, hören nicht auf Gottes Wort, nehmen sich letztlich keine Zeit mehr. Im Grunde hat man den Eindruck, sie haben Furcht, Schritte zu machen, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Und der Grund ist ganz einfach. Sie wollen dieses geteilte Herz nicht aufgeben. Sie wollen nicht Gott mit ganzem Herzen vertrauen. Der Zweifler, ja, wir wissen, wo das deutsche Wort Zweifeln herkommt, man hält sich auf zwei Seiten, ja, einmal auf der, einmal auf der. Einerseits will ich, aber andererseits traue ich mich nicht. Einerseits habe ich großes Verlangen, andererseits habe ich Angst. Und er sagt, der denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde, von ganzem Herzen. Das ist das Prinzip. Und das ist die Frage, suchen wir das Angesicht des Herrn von ganzem Herzen. Ich lese aus Psalm 27, Vers 8. Psalm 27, Vers 8. Da sagt David, mein Herz erinnert dich, also Gott, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Wenn wir durch die Bibel gehen und schauen, wie das gemeint ist mit dem Angesicht. Wir kennen vielleicht auch den aaronitischen Segen, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Was bedeutet das Angesicht des Herrn? Da werden wir etwas ganz Einfaches finden. Das Angesicht ist ja bildhaft, da wir ja Gott und sein Angesicht nicht sehen können und weiterleben. Wir würden sterben. Bedeutet das Angesicht des Herrn die Gegenwart des Herrn. Soweit ich als Mensch kann, der ich in dieser sichtbaren Welt lebe, Gott, der in der unsichtbaren Welt lebt, in meiner Nähe erfahren, mit ihm Gemeinschaft haben, bei ihm sein. Das heißt das, suche dein Angesicht. Ich suche deine Gegenwart. Ich möchte bei dir sein. Ich möchte in deiner Nähe bleiben. Ich möchte nicht ohne dich durchs Leben gehen. Ich brauche dich, singen wir alle Zeit. Ja, ich brauche dich bei mir. Darum suche ich dein Angesicht. Also ich suche deine Nähe, ich suche deine Gegenwart. Ist das unser Gebet? Ist das unser Gebetsleben, die Gegenwart Gottes suchen? Prüfen wir mal unsere Gebete. Man kann sich so schnell daran gewöhnen, dass man Gott eine ganze Anzahl von Bitten vorträgt. Vielleicht hat man hier und da auch einen Dank, ja, für Dinge, gute Dinge, die er einem hat erfahren lassen. Vielleicht ein Lob für das, was er getan hat, wo auch immer, in der Gemeinde, in der Welt, in der Schöpfung, vor allen Dingen im Herrn Jesus. Da gibt es viel Grund, Gott zu loben. Und dass wir ganz vergessen, sein Angesicht zu suchen. Das heißt, seine Nähe zu suchen. Gott selbst zu begegnen. Dass das Gebet eigentlich eine Einbahnstraße ist. Ich bin dabei, ganz viel zu sagen. Und Gott kommt nicht zu Wort. Von Mose wird gesagt, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Heißt nicht, Mose sah Gottes Angesicht. Heißt aber, es war eine direkte Rede. Also Gott redete, es steht ja auch an der Stelle, eben das, nein, an anderer Stelle, wo Gott zum Volk sagt, die Mose ablehnten, weil er einen ganz klaren Weg ging mit Gott und der war ihnen zu hart. Mit meinen Propheten rede ich durch Träume, durch Gesichte, also Visionen und so weiter, nicht aber so mit meinem Knecht Mose. Mit ihm rede ich von Angesicht zu Angesicht, also direkt. Er konnte die Stimme Gottes hören. So habe ich vorhin schon auch darauf hingewiesen, am Sinai war es ja so, dass das Volk die Stimme Gottes für kurze Zeit auch direkt hörte. Und sie wollten das nicht weiterhören. Es war ihnen zu schrecklich. Und sie sagten, bitte, bitte, Gott, rede nicht weiter mit uns. So diese Macht, diese Übermacht, diese Gewalt Gottes wollten sie nicht ertragen. Der Mensch ist Fleisch, Gott ist Geist. Das sind zwei Ebenen. Da wird der Mensch unendlich klein und irgendwann kann er es vielleicht tatsächlich nicht ertragen. Das war die Stimme Gottes hörbar. Und sie sagten, bitte rede du mit Mose und lass Mose mit uns reden. So können wir es nicht mehr ertragen. So redet Gott direkt mit Mose. Das ist, ja, auf zwei Wegen, keine Einbahnstraße. Nicht, dass der Mensch redet, da hat eigentlich Gott sehr viel mehr geredet und Mose sehr viel mehr gehört. Das ist doch völlig klar. Wenn wir in Gemeinschaft mit Gott sind, dann hat er ganz viel zu sagen, was uns verborgen ist, was wir nicht sehen können. Er weiß unendlich viel mehr als der Schöpfer dieser Welt und des Menschen, der Seele des Menschen, auch seines Geistes, weiß er ganz genau, was der Mensch bedarf und weiß auch, was in ihm los ist und weiß auch, wie die Heilung ist für den Menschen, für seine Seele, für seinen Geist, auch für seinen Körper. Gott weiß das alles. Kommt er zu Wort? Das ist die Frage. David sagt hier, darum suche ich, Herr, dein Angesicht. Ich suche deine Gegenwart. Ist das unser Gebet oder ist es einfach eine Einbahnstraße? So manches Mal habe ich das von einem seelsorglichen Menschen gehört, dass Leute zu ihm kamen oder zu ihr kamen, so ihre Not ausgepackt haben und dann gegangen sind. Die suchten nicht mehr als jemand, der ihnen einfach mal zuhört, damit sie das loswerden konnten. Und die haben das oft so empfunden wie Müllabladeplatz. Ich lade meinen Müll ab, hier hast du ihn. Ob das funktioniert, dass man ihn selbst nicht mehr hat, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber das kann sehr belastend sein. Das ist nicht der Sinn. Wir dürfen Gott alles sagen. Ich glaube, ich habe das gestern Abend auch schon gesagt, wie das so oft in den Psalmen so ist, dass zunächst einmal ein Mensch ganz offen sagt, was mit ihm los ist. Gott weiß das ja sowieso. Und während des Gebetes oder des Liedes oder wie wir es nennen wollen, merkt er, ich habe ja mit Gott zu tun. Der kriegt das ja alles mit und der weiß das ja. Und der hat ja überhaupt die ganzen Lösungen. Und indem er das tut, erfährt er, wie gut bist du, Gott. Du wirst dich um mich kümmern. Du wirst meine Not lösen. Du wirst meinen Feinden widerstehen. Du wirst mich tragen durch diese Not. Und am Ende wirst du es gut machen. Das kommt so, so oft. Aber dazu muss Gebet Gespräch sein. Es darf nicht einfach, hier ist alles und tschüss. Entschuldigt, wenn ich das so platt sage. Das ist zu wenig. Da kommt eben diese Frage, wie kann ich das machen? Wie kann ich Gottes Angesicht suchen? Ich lese aus 2. Mose, Kapitel 34. Moment. Nein, Kapitel 33. 2. Mose 33. Das ist, nachdem das Volk am Berge Sinai, also ganz nah in der Gegenwart Gottes, sich ein goldenes Kalb gemacht hat, dieses Gold zum Götzen erklärte, um dieses Kalb herum getobt und getanzt hat und Gott völlig aus ihrem Leben verdrängt haben. Und der Herr redete zu Mose, 2. Mose 33, geh, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, deinen Nachkommen will ich es geben. Und ich werde einen Engel vor dir hersenden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben. In ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Du bist nämlich ein halsstarriges Volk, damit ich dich nicht auf dem Weg vernichte. Einerseits ein Urteil Gottes über diese schreckliche Gottlosigkeit, über diesen Götzendienst dieses Volkes. Andererseits natürlich ein Schutz für das Volk, was dann später auch einige Male passierte, dass Menschen zu Tausenden sterben mussten, weil diese Rebellion gegen Gott in ihren Herzen dann auch ganz praktisch sich gegen die Führung Gottes, sich gegen Mose als den Führer des Volkes, sich gegen, ich sage jetzt mal, die Entbehrung der Wüste oder was auch immer es war, gegen die Gefahren im Land Kanaan, immer wieder gegen Gott auflehnte. Immer wieder, nein, 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 wir machen nicht mit, wir ziehen nicht mit. Und Tausende, Abertausende und in schreckliche Unzucht mit den Moabitern verfiel. Nein, sie wurden dafür sehr, sehr gestraft. Und Gott will sie schützen. Und er ist so gnädig und gütig, dass er sagt, aber ich schicke einen Engel mit. Ihr werdet Führung erfahren. Aber ich werde eure Feinde aus dem Land vertreiben, das ich euch versprochen habe. Ich werde euch Sieg geben, obwohl ich nicht dabei bin. Aber ich werde euch in das Land führen, in dem Milch und Honig fließt. Also, Führung, Schutz und Sieg und Wohl, ein gutes Leben, werdet ihr alles bekommen, nur ich bin nicht dabei. Was würden wir sagen bei diesem Angebot? Würden wir sagen, top, Gott, darauf schlage ich die Hand ein, das mache ich mit, so mach das, damit bin ich zufrieden. Denn was wollen wir auf dieser Erde mehr als gute Führung? Sieg und Schutz und außerdem noch schönes Leben. Oder mal ein bisschen weitergegangen, worum dreht sich denn sonst unser Gebet? Als die gute Führung Gottes, seinen Schutz, seinen Sieg in Kämpfen und sicherlich auch, dass er uns das gibt, was wir zum Leben nötig haben und vielleicht auch noch ein bisschen mehr, damit wir es gut haben. Drehen sich nicht darum unsere Gebete? Also, lieber Mose, wäre dann vielleicht unser Rat. Lieber Mose, jetzt mach doch diesen Bund mit Gott und sei zufrieden. Dann bist du viel ärgerlos. Nicht vergessen, aber Gott sagt, ich bin nicht dabei. Ihr geht ohne mich. Interessant ist, nein, eigentlich bewegend ist, wie Mose damit umgeht. Wir lesen Vers 12. Siehe, du sagst zu mir, führe dies Volk hinauf. Aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst. Wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen. Ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen, nämlich Mose. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, lass mich doch deine Wege erkennen, so dass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Er antwortete, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Mose also sagt, bitte, alles, aber nicht, lass mich nicht ohne dein Angesicht, ohne deine Gegenwart gehen. Alles Schöne, was du mir versprochen hast, bedeutet mir nichts, wenn du nicht selber dabei bist, Gott, wenn ich dir nicht begegnen kann, wenn ich diese Gemeinschaft, die ich auf dem Berg Sinai hatte, nicht weiter mit dir haben kann. All das Schöne, Gute in dieser Welt bedeutet mir nicht so viel wie deine Gegenwart. Ich brauche dich, Gott. Und daran möchte ich die Frage anknüpfen, in unserem Gebetsleben, überhaupt in unserem Christenleben. Worum geht es uns? Geht es uns um Gottes Gaben oder geht es uns um Gott selbst? Möchten wir all das Gute haben, das wir erbitten von ihm im Gebet und sind dann damit zufrieden? Oder sagen wir, ich möchte mehr, ich möchte mit ihm Gemeinschaft haben. Ich möchte mit Gott zusammen sein. Ich möchte erfahren, dass er bei mir ist. Ich möchte seine Gegenwart über meinem Leben. Ich möchte seine Liebe spüren, seine Heiligkeit sehen. Ich möchte ihn als Gott erkennen. Ich möchte sein Wesen kennen. Ich möchte wirklich Gemeinschaft mit ihm haben. Ich möchte mit ihm reden. Ich möchte auch hören, wie er zu mir spricht. In Klammern, das tut er meistens durch sein Wort. Aber er kann direkt sprechen in unser Leben durch sein Wort. Was ist mir mehr wert? Die Gaben Gottes oder Gott selbst? Bedeutet mir der Geber weniger als die Gaben? Prüfen wir unser Gebet und vielleicht werden wir da ganz schnell darauf kommen, dass das vielleicht ein Grund ist, dass manchmal so manche Unzufriedenheit in unserem Leben ist. Und wir vielleicht manches Mal uns leer fühlen. Denn Gaben sind irdisch. Gott ist Gott. Er ist alles in allem. Gott ist Geist. Er kann in der tiefsten Innersten meines Lebens, in das tiefste Innerste meines Lebens hineinsprechen und es ausfüllen. Und die Gaben, die werden manches in meinem Leben gut und wunderbar regeln, aber nie meinen Geist ausfüllen können. Das kann nur er, nur die Gemeinschaft mit ihm. Mose sagte noch weiter, woran soll man sonst erkennen, dass wir dein Volk sind, ich und dein Volk? Woran? Versteht ihr? Das Besondere an der Gemeinde des Herrn, an dem Leib Jesu Christi ist, dass Jesus das Haupt ist und wir an ihm hängen. Das Besondere ist, dass Gott uns sein Leben durch seinen Geist in unser Leben gegeben hat. Und darum ist die Gemeinschaft mit ihm mehr wert als all das, was er uns geben mag. Was gut und auch wichtig ist für uns, worum wir bitten können, aber was wir nie an die Stelle setzen dürfen, die allein ihm gebührt. Nämlich mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Kraft an ihm zu hängen. Ich denke, dass da praktische Fragen entstehen. Ja, wie kann ich denn eine solche Gemeinschaft mit Gott aufbauen? Und wie gut ist es, dass wir gute biblische Beispiele haben? Lest ihr die Psalmen? Lest ihr sie? Versucht ihr sie mit dem Verstand zu begreifen? Ich scheitere daran manchmal. Da sind so Dinge drin gesagt, wo ich sage, das kriege ich jetzt gar nicht in ein System, das kann ich jetzt gar nicht theologisch einordnen. Ja, das sind so persönliche Situationen und dann kommt es immer wieder, dass Gott selbst angesprochen wird. Wie soll ich das sagen? Dass über Gott gestaunt wird. Dass er angeschaut wird und eine ganz große Freude, eine Ruhe, ein totaler Frieden kommt in das Leben des Psalmisten hinein. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das kennt. Gott anschauend zu beten. Versteht mich richtig, das hat nichts mit Mystik zu tun. Das sind nicht spezielle Eingebungen. Davon spreche ich nicht. Ich spreche von seinem Wort, das wir zum Beispiel in den Psalmen haben. Es gibt auch andere Stellen der Schrift. Ich lese uns jetzt einfach mal als ein Beispiel Psalm 36. Beginne mit Vers 6. Herr, an den Himmel reicht deine Gnade. Psalm 36, 6. An den Himmel reicht deine Gnade, deine Treue bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit ist den Bergen Gottes gleich, deine Rechtssprüche dem gewaltigen Urmeer. Menschen und Vieh hilfst du, Herr. Wie köstlich ist deine Gnade, Gott. Und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügelschatten. Sie laben sich am Fett deines Hauses und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Denn bei dir ist der Quell des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Und da möchte ich jetzt nicht zu viele Worte gebrauchen, ganz wenige. Herr, Vers 6, an den Himmel reicht deine Gnade. Ich fange an, das anzuschauen. Gnade Gottes. Wir wissen, was Gnade ist. Gnade ist immer ein Geschenk, das man sich nicht verdienen kann. Das größte Geschenk für uns ist Vergebung aller unserer Schuld. Wenn ich jetzt die Gnade Gottes anschaue, die bis zum Himmel reicht, ja, wenn ich da hochschaue, ich sehe da ein Blau, nachts sehe ich da Sterne, aber ich weiß, da hinter den Sternen geht es weiter. Wie weit geht das? Ich schaue die Gnade Gottes an und stelle fest, hat kein Ende, bis an den Himmel, heißt, ist nie fertig mit mir. Und was wäre das schrecklich, wenn eines Tages Gott sagen würde, so viel habe ich dir vergeben und jetzt, das war einmal zu viel. Stellen wir uns das mal vor. Das ist eine Schreckensvorstellung. Denn wie oft haben wir gedacht, ich möchte nicht mehr sündigen gegen Gott. Und es hat nicht sehr lange gedauert, bis wir feststellten, das war wieder der alte Rudi. Das war wieder mein Fleisch. Und ich fange an zu staunen und zu danken, dass Gott so ist. Dass seine Gnade, das heißt, ohne dass ich es mir verdienen kann, ohne dass ich es abbüßen muss oder ach, was weiß ich, ja, was wir für Vorstellungen haben. Seine Gnade reicht bis zum Himmel. Und ich schaue hinauf und sage einfach, danke Gott, dass du so bist. Jetzt geht es gar nicht so darum, was er tut. Hier steht ja seine Gnade, das ist sein Wesen. Das sind nicht seine Taten, sondern das ist, mein Versagen kommt bei ihm an und er sagt Gnade. Versteht ihr? So ist Gott. Das ist Anbetung, dass ich darüber staune und aufatme und einfach dankbar bin, dass Gott so ist, wie er ist. Das ist sein Angesicht. Ich gehe weiter. Deine Treue bis zu den Folgen. Ja, was ist Treue? Treue ist, wenn man einmal etwas sagt Und das gilt noch in Monaten, in Jahren, in Jahrzehnten. Einmal hat er gesagt zu mir, ganz persönlich, du bist mein Kind. Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Ich schenke dir meinen Heiligen Geist. Du bist mein. Und seitdem ist er treu gewesen. Also bei mir ganz persönlich jetzt über fast 60 Jahre. Das ist viel, ne? Fast 60 Jahre. Treu. Und ich staune so oft darüber und sage, wie gut, dass Gott so ist. Deine Treue, sagt er, bis zu den Wolken. Das ist natürlich auch dichterische Sprache, aber da geht die Seele auf und freut sich einfach darüber, dass er ist, ja, dass er da ist, dass er so ist, dass Gott so ist. Und da kann man dann auch ruhig mal 1, 2, 3, 4, 5 Minuten schweigen und dankend sich freuen, dass ich diesen Gott kennen darf, dass er sich meiner erbarmt hat, dass er mich gesucht und gefunden hat, dass sein Erbarmen so groß ist. Jetzt spricht er weiter, deine Gerechtigkeit ist den Bergen Gottes gleich. Berge sind etwas für uns Menschen jedenfalls total Stabiles. Die Geologen machen sich ihre Ideen und Gedanken, wie die alle entstanden sein möchten, sich aufgefaltet oder ausgeschwemmt, hätte ich bald gesagt, aus dem Inneren der Erde, wie auch immer. Das alles so nebensächlich. Berge sind unglaublich fest, stark und stabil. Sehr groß, sehr mächtig. So ist Gottes Gerechtigkeit. Und das heißt, wenn ich hier in diesem Leben ungerecht behandelt werde, und das passiert ja oft, dies ist eine Welt der Ungerechtigkeit. Die Welt der Gerechtigkeit, die hat er schon vorbereitet, die kommt eines Tages, aber heute ist sie nicht. Dann weiß ich, eines Tages wird er Gerechtigkeit wiederherstellen. Durch seinen Sohn Jesus Christus, den Richter dieser Welt. Ich weiß auch, die Gerechtigkeit Gottes ist etwas, was sich niemals ändern wird. So ist sie ganz fest und stabil. Das, was er gesagt hat, das wird eines Tages der Maßstab sein, an dem jeder Mensch auf dieser Welt gemessen werden wird. Keine Angst. Für den, der Vergebung hat in Jesus Christus, ist die Gnade noch viel mächtiger, sagt sein Wort. Aber die Gerechtigkeit Gottes bleibt und ich kann mich darüber freuen, dass in diesem Chaos dieser Welt eins nicht wankt und weicht. Und das ist seine Gerechtigkeit, die eines Tages wieder erscheinen wird. Ach, wie oft vernachlässigen wir und vergessen und übersehen dieses herrliche Hoffnungserbe, das wir haben, dass eines Tages alles wieder vollkommen und gut gemacht werden wird. Das ist Gottes Wesen. So ist er. Wie köstlich ist deine Gnade, Gott? Ja, darüber haben wir eben schon nachgedacht. Es ist wirklich köstlich und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügelschatten. In dieser Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Und das ist eine Welt, die uns wirklich Angst machen kann. Aber sie, wie kleine Küken sich unter den Flügeln ihrer Henne bergen, so wir unter seinen Flügeln. Er gibt uns den vollkommenen Schutz. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, heißt das nicht, dass immer alles gut ist. Aber da sind wir geborgen für die ganze Ewigkeit. Ach, welch ein Gott haben wir. Wir fangen an, wenn wir ihn so betrachten, und darum geht es hier ja, Gott zu betrachten, ihn so betrachten, zu staunen über ihn und zu sagen, Mensch, wie gut habe ich es doch. Da hört irgendwann das Klagen auf, das Jammern, vor allen Dingen das Nein, die Negativeinstellung, dies Ich bin nicht einverstanden, ich lehne mich auf, ich will es anders, jetzt muss was passieren. Ich darf wirklich in ihm voll geborgen sein. Sie laben sich am Fett deines Hauses. Das ist ein Bild. Damals war, ich sag mal, für die Menschen da, die hart arbeitenden Menschen, war das Fett so das, was Kraft gibt, was Geschmack ist, ja, eigentlich so das Beste, kann man sagen. Und weiter sagt er, mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du die. Ja, vielleicht ist das für uns ein fremder Gedanke. Gott ist Wonne. Für mich als Mensch. In seiner Gegenwart zu ruhen und dieses wunderbare Wesen Gottes, das überaus kostbar und reich für mich ist, anzuschauen und darunter stille zu werden und klein zu werden vor ihm, dass das Wonne ist, dass das mein Herz erfüllt, dass ich da sage, hey, das ist ja etwas, das kann durch nichts in dieser Welt übertroffen werden. Das ist so groß und so schön, davon will ich mehr und mehr und mehr. Ist Gott Wonne für dich? Du brauchst diese Zeiten des einfach Ruhens vor ihm. Ob du dabei gehst oder stehst oder kniest oder liegst, einfach in seiner Gegenwart. Nicht allzu viel reden, nicht schnell mit Anliegen kommen, sondern dich freuen daran, dass das überhaupt möglich ist, dass du Gemeinschaft mit ihm hast und dass er zu deinem Geiste redet und dir seinen Frieden schenkt und mit Freude füllt. Weiter. Und diesen Vers finde ich so ganz besonders wunderbar, denn bei dir ist der Quell des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Leben quillt aus Gott. Wir alle kennen die Situation, wo es uns an Leben fehlt, wo wir an die Grenze unserer Möglichkeiten kommen, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo vielleicht meine körperliche Kraft nicht reicht, wo ich überfordert bin, wo vielleicht meine seelische Kraft nicht reicht und ich sage, das kann ich jetzt nicht mehr aushalten, das ist mir alles viel zu schwer, das macht mir so viel Not, ich werde damit nicht fertig, bei dir ist der Quell des Lebens. Ich brauche diese Zeit in der Gegenwart Gottes, sein Angesicht zu suchen und zu sagen, Gott, du bist Leben. Jesus hat mindestens 3-mal von sich selbst gesagt, ich bin das Leben. Ich glaube, einmal steht da vorne, damit ihr es nie vergisst. Er hat aber auch gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er hat aber auch gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Johannes hat von ihm gesagt, in ihm ist das Leben. Und in seinem Licht sehen wir das Licht. Genau das, was hier steht. In ihm ist das Leben. Wenn ich jetzt von Gott spreche, dann ist es immer der Vater und der Sohn. Und ich sage mit Vorsicht, und der Heilige Geist, denn der wohnt ja in mir. Der ist ja nicht dort in der ewigen Herrlichkeit, der wohnt ja in mir und macht überhaupt diese wunderbare Verbindung erst möglich, dass ich das verstehe, nein, falsch, dass ich das erkenne, dass es in mir Raum gewinnt, wer Gott ist, wie Gott ist, dass das mich erfüllt, dass das mir tatsächlich Freude und Kraft ist, das sage ich jetzt also eigentlich ganz dumm, dass er mir Freude und Kraft ist, dass ich ihn fassen kann, was die meisten Menschen um uns herum würden sagen, Gott, also das sagt mir eigentlich überhaupt gar nichts, weil durch den Heiligen Geist sie nicht erleuchtet sind für dieses herrliche Evangelium seiner Liebe, sondern sie sind tot eben, geistlich tot und können das nicht ergreifen. Der Heilige Geist macht uns fähig zu erkennen, das heißt in uns aufzunehmen und diesem Leben, seinem Leben, Raum zu geben. Und in seinem Licht sehen wir das Licht. In deinem Licht sehen wir das Licht. Also wenn es dunkel wird, und ich meine jetzt nicht heute Abend, wir sind ja im Winter, es wird früh dunkel, sondern in irgendeiner Weise, dass deine Ziele, Hoffnung, Wünsche, Erwartungen, deine Glaubenserwartung auch irgendwie nicht erfüllt wurden und es in dir dunkel wird, du Angst hast oder einen tiefen seelischen Schmerz. In dir sehen wir das Licht. Such das Angesicht Gottes. Lass andere Dinge beiseite. Schau an, wer er ist. Der ist da auch für dich. Für jeden, der sein Kind ist. Für den Rest der Welt kann das nichts bedeuten, aber für dich ist er so. Weil du sein Angesicht suchen kannst und du wirst finden. Wer sucht, der findet. Ich mache euch Mut, so mit dem Wort Gottes umzugehen. Zu schauen, wo wird mir Gott und sein Wesen beschrieben. Das ist nicht nur in dem Psalm, aber da ist es in vielen, weil die sehr persönlich eigentlich Gebete sind von einem Menschen in einer ganz bestimmten Situation, in der er merkt, wie sehr er Gott braucht, wie wenig er ohne ihn kann und wie wenig er ohne ihn erreichen wird. Und er schreit oft zu Gott. Hier ist es ein Gebet des großen Danks und der großen Freude über Gott. Ich mache euch Mut, Psalmen zu nehmen. Wenn ihr nicht mehr weiter wisst, dann blättert die Psalmen durch. Nimmt mal den Psalm 23 oder den Psalm 103 oder andere Psalmen. Also dieses Buch ist voll davon. Aber wie gesagt, es gibt auch andere Abschnitte der Schrift, in denen ihr so das Angesicht Gottes suchen dürft. Er hilft uns dabei. Andere sind uns vorangegangen, haben, ich darf jetzt mal so sagen, sein Angesicht gesehen in seinem Wort, sind ihm begegnet, sind erfüllt worden von seinem wunderbaren Wesen und haben uns das ja anvertraut. Und der Heilige Geist erleuchtet uns. Denn er lebt in uns. Ohne ihn wären wir tot. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr diese wunderbare Gegenwart Gottes in eurem Leben ständig erfahren könnt und dass ihr sie an die erste Stelle setzt, dass sie wichtiger wird als anderes im Leben. Amen.